Ich persönlich wohne in einem Haus von 1782 und das Fenster ist auch nicht luftdicht. Da kommt auch Luft rein, sage ich mal so. Und wir heizen relativ nachhaltig da mit einem Holzbrenner, also mit Pellets. Aber wir haben auch schon Kunden gehabt, die uns zu sich gerufen haben, die gesagt haben, mein Haus ist so dicht, A, wir kriegen hier keine Luft und B, es schimmelt hier drin. Dann müssen wir in den Neubau neben die Fenster eine Lüftungsklappe durchs Haus bohren, damit das Haus da nicht so dicht ist, wie es denn dann eigentlich gerade ist.
Und das ist die Quadratur des Kreises, das ist ja vollkommen
total schizophren. Dann ab irgendeinem Punkt. Wenn wir im Bestand ein Büro ausbauen und einen günstigen Standard nehmen, also wenn wir Oberflächen neu machen plus Einrichtung, dann kann man vielleicht mit 500 bis 600 Euro den Quadratmeter rechnen. Das ist dann aber ein günstiger Standard. Wenn man dann wirklich anfängt, die Haustechnik anzufassen, die Beleuchtung neu zu machen, dann ist man schnell bei 1000 bis 1200 Euro unterwegs und ab 1500 Euro hat man dann wirklich einen hochwertigen Büroausbau.
Das ist der Immobilierrausch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft. Mit Yvette Wagner.
Die Art, dort Geschäfte zu machen, finde ich extrem angenehm. David Schwitzke, Geschäftsführer der Schwitzke-Gruppe, hat den Draufblick auf Deutschland. Das Unternehmen setzt seit Jahren Projekte in Dubai und Saudi-Arabien um. Und dort ist vieles anders. Man trifft sich nicht zuerst im Büro, sondern zum Essen, spricht über Familie, über Hintergründe, lernt sich kennen. Der Auftrag entsteht also nicht aus einem Pitch, sondern aus Vertrauen. Die Verträge sind schlank und einen Unterschied hebt David hervor. Den Willen, Verantwortung zu tragen. Zurück nach Deutschland. Da kommen wir natürlich nicht am Bauen im Bestand vorbei, einem Arbeitsfeld, das die Schwitzke-Gruppe seit Jahren bearbeitet. Bestes Beispiel ist ihr eigenes Büro, eine alte Druckerfabrik. Ebenfalls in der Schwitzke-DNA fest verwurzelt Retail. Manufaktum beispielsweise nutzt Läden als ein strategisches Verkaufsmittel. Viele andere setzen auf Erlebnis. Und David setzt auf unterschiedliche Projekte und auf eine etwas andere Fehlerkultur. Warum? Das gibt es jetzt gleich hier im Podcast. Viel Spaß mit David Schwitzke. Bevor es in den Podcast geht, stellen Sie sich eine Gewerbeimmobilie vor, die alles hat. Verkehrsanbindung, Mieter, eine gute Industrieumgebung. Und trotzdem rechnet sie sich noch nicht voll. Genau solche Fälle interessieren den heutigen Podcast-Partner, die Unike-Gruppe. Ob Sale and Leaseback, Mietoptimierung oder zusätzliche Nutzfläche. Der Wert einer Halle entsteht oft im zweiten Blick. Wenn Sie Eigentümer so eines Standortes sind und Potenziale sehen, dann melden Sie sich bei Julius und Jobs Unike. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage unike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Immobilieros Podcast in Düsseldorf. Mir gegenüber sitzt David Schwitzke. Hallo lieber David.
Guten Tag, schön, dass du da bist.
Schwitzke, da weiß in der Immobilienbranche jeder, woher du kommst, Schwitzke und Partner.
Richtig, ja.
Ja, wir wollen heute so ein bisschen über eigentlich hauptsächlich Bauen im Bestand reden und wir fangen auch gleich mal an. Ist ja eine momentan der beliebtesten Wortgruppen in der Immobilienwirtschaft. Du darfst jetzt ja und nein sagen. Ist Bauen im Bestand heute eine bewusste Strategie oder schlicht eher eine Notlösung, weil Neubau wirtschaftlich nicht mehr funktioniert? Eher allgemein, nicht auf euch bezogen.
Ja, nein, also ja, wirklich von Fall zu Fall zu betrachten, aber ist wirklich eine wirtschaftliche Strategie. Ja.
Gut. Retten wir mit viel Geld Gebäude, die längst abgeschrieben sind?
Nein, das sehe ich nicht so.
Wird Bauen im Bestand so oft behauptet und am Ende ist es eigentlich nur so ein bisschen Augenwischerei und so ein bisschen Deko und wir malen die Wand an?
Kann so sein, aber ich denke, es gibt gute Beispiele für beides. Also es gibt wirklich tolle Projekte im Bestand, die wirklich Innovationen mit sich bringen. Da gibt es auch ganz viele Beispiele, einige von uns auch. Und dann gibt es natürlich auch Bauherren, die wo der Anstrich vielleicht reicht für die neue Vermietung. Das ist auch möglich, aber da richten wir uns ein bisschen nach Kundenwunsch, aber da ist beides möglich, klar.
Also solche Anfragen habt ihr auch sozusagen?
Ja, klar.
Ja, natürlich. Okay. Gut. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht. Laut JLL standen in den Top 7 Märkten Ende des ersten Quartals dieses Jahr 8,3 Millionen Quadratmeter Bürofläche leer. Leerstand bei über 8%. Spitzenmieten steigen weiter, alles soweit so gut. Das läuft ja so ein bisschen auf ein Qualitätsproblem raus. Allerdings in meiner Welt, du darfst mich gern korrigieren, stehen ja zum Beispiel in Frankfurt auch ganz, ganz viele hochwertige Büroimmobilien leer. Also wie passt denn das alles zusammen?
Ja, wir erleben, dass bei internationalen Kunden und sowie auch bei Kunden in Deutschland, dass nach nachhaltigen Büroflächen oft gefragt wird und auch nach Büroflächen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, wirklich was können. Warum ist das so? Wir arbeiten zum Beispiel für diverse amerikanische Tech-Konzerne. Und wenn die jetzt in Deutschland oder anderswo ein Büro anmieten, was CO2-technisch nicht performt, dann schlägt sich das automatisch in die CO2-Bilanz des Konzerns nieder. Das wiederum schlägt sich in die CO2-Bilanz des Produktes nieder und schon hat das Produkt ein schlechtes Zertifikat. So, und das wird dann für den Endkonsumenten dann irgendwann schwierig und dann wird das Produkt schwierig vermarktbar. Insofern muss man dann wirklich so weit zurückdenken vom Produkt zur Bürofläche. Ne, wie performt die Bürofläche? Was kann die? Was leistet die? Wie nachhaltig ist die? Und was bedeutet das dann ursprünglich dann auch für den Endkonsumenten von dem Produkt? Insofern, ja, wir haben zu viel Bürofläche auf dem Markt, absolut, und auch zu viel Leerstand. Aber wir haben viel zu wenig Bürofläche, die wirklich nachhaltig performt.
Also nachhaltig, okay, das müssen wir jetzt nicht erklären, das wissen alle, aber was muss denn eine Bürofläche können, um Gottes Willen, außer Nachhaltigkeit?
Das ist ja sehr, sehr gute Frage. Das eine Frage, mit der viele Kunden auch zu uns kommen. Das ist natürlich von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich. Aber am Ende muss sie mehr können als das Homeoffice und muss auch energetisch mehr können. Insofern möglichst CO2-neutral im Bau sowie auch im Betrieb zu sein, was dann wiederum natürlich auch Betriebskosten für den Nutzer senkt. Aber gleichzeitig muss es auch einen Mehrwert für die Mitarbeiter dort leisten.
Und der besteht nicht aus Tischkicker?
Nein, der besteht auch nicht immer aus dem Brunch oder der Kaffeemaschine oder ne, das ist natürlich auch schön, aber eine Aufenthaltsqualität, eine Raumqualität, ein guter Raum oder ein gutes Büro regt auch zum Arbeiten an, inspiriert auch und erhöht auch Effizienz. Absolut.
Okay. Das klingt immer alles so ganz schön.
Ja.
Ist es ja jetzt aber irgendwie nicht, weil auch das kostet ja alles Geld. Wenn jetzt die Büroimmobilie leer steht, so ich nehme jetzt mal so einen Frankfurter Büroturm, die sind ja jetzt gar nicht so schlecht. Die, ne, weil man hat zumindest schon mal einen schönen Blick.
Ja.
So, es geht ja da aber auch nichts vorwärts, weil kein Geld da ist, die Eigentümer nicht investieren, weil keine Nachfrage da ist. So, und damit hat sich ja der Hund sozusagen in den Schwanz gebissen und wir drehen uns im Kreis. Mhm. Wie kommen wir denn da raus? Also Umwidmung ist es ja nicht, oder? Also in Größenordnung.
Ja, ich komme so ein bisschen auf die Büroimmobilie an. Wir können auch gerne mal unsere Immobilie hier, in der wir gerade sitzen, als Beispiel nehmen. Wir sitzen jetzt in einer historischen Druckerfabrik. Hier sind mal Druckermaschinen produziert worden. Es sind Misch aus Backsteinen und Betongebäude, uralt natürlich. Und wir haben entsprechende Trennwände eingezogen, ein paar Akustikpaneele, entsprechende Möbel, die dazu passen und haben es uns hier sehr, sehr, sehr heimisch eingerichtet. Für uns als Kreativbüro. Und für Leute, die in der Baubranche tätig sind.
Das stimmt, es gibt auch hier große Fenster, es gibt schöne...
Absolut, ja.
Wie nennt man das? Also so,
das ist ein toller Innenhof.
Der Innenhof, also Glas verkleidet.
Ja, wir und die Kollegen können draußen in der Sonne sitzen, essen, Mittagspause machen. Es ist genug Platz für Events, genug Platz für Veranstaltungen, für Get-Togethers, absolut. Warum ist dieser Ort effizient für uns oder sinnvoll für uns? Ist einmal, es steigert die Zusammenarbeit, die Kreativität unglaublich. Man kann sich hier mit den Kollegen 3, 4, 5 am Stück für Projekte gut zusammensetzen, skribbeln, zeichnen, machen, tun. Gleichzeitig, das Gebäude ist ja schon mal gebaut worden. Ich sag mal, wir haben natürlich in den Ausbau investiert, aber wir haben es ja dann nicht komplett neu gebaut, sondern wir haben es dann verbessert, indem wir, ich sag mal, auch nachhaltig ausgebaut haben mit Holztrennwänden, mit Akustikpanelen, die aus entsprechenden Materialien bestehen. Insofern ein sehr CO2-neutraler Ausbau, ein sehr schonender Ausbau in der Bestandssubstanz. Wäre vom CO2-Fußabdruck viel schlimmer gewesen, hätten wir ein neues Gebäude irgendwo gebaut und alles wäre neu gekommen und das hier wäre leer gestanden.
Jetzt stellen wir uns aber vor, diese Fabrik hätte jetzt nicht 15 Fußminuten vom Düsseldorfer Zentrum gestanden, sondern diese Fabrik hätte jetzt keine Ahnung wo, in der Peripherie gestanden. So.
Ja.
Da wärt ihr ja auch nicht hingegangen.
Doch. Also es gab ursprünglich auch mal einen Gedanke, ein bisschen außerhalb von Düsseldorf mit unserem Büro hinzugehen, bevor wir die Immobilie gefunden haben. Hat zugegebenermaßen da damals nicht an der Performance der Immobilie gescheitert, sondern eher an der ÖPNV-Anbindung.
Ne? Ah.
Das ist auch der Fall. Also da muss man auch gar nicht schönreden. Es gibt in der Tat einige Immobilien, sei es ein Shoppingcenter oder ein Bürogebäude, was vielleicht von der Lage, von der Anbindung so ist, dass da vielleicht nicht unbedingt eine weitere Nutzung möglich ist. Auch das gibt es natürlich.
Und was machen wir aber genau mit den Häusern? Hilft da nur noch Abriss, um Grundstücke zu schaffen, aber trotzdem, da hast du dann zwar ein leeres Grundstück, aber will ja trotzdem keiner hinfahren, weil es da eben kein ÖPNV gibt?
Da hilft manchmal, und dazu müssen wir in seltenen Fällen Bauherren auch raten, manchmal hilft auch nur der Abriss. Also das ist dann halt so. Ne? Dann kann man sich darüber unterhalten, vielleicht auch gemeinsam mit der Stadt und der Gemeinde, ob man dann darauf Wohnen bauen kann oder eine Nutzung, die da sinnvoll ist. Ne? Absolut ist das so. Oftmals sind es aber auch Gebäude, die dann vielleicht, wir haben auch schon Bürogebäude zu Hotels umgenutzt oder auch Bürogebäude in Wohnen umgenutzt. Ne? Auch das, wie gesagt, immer in enger Abstimmung mit der lokalen Baubehörde und den Gemeinden, aber auch das ist möglich. Ne? Und dann wiederum ist die ÖPNV-Anbindung vielleicht nicht ganz so wichtig.
Aber wenn du da wohnst und du bist nicht ÖPNV angeschlossen, ist ja auch doof, oder?
Ist auch doof, absolut. Aber ich sag mal, da fährt man dann, da hat man ja nicht den Kundenverkehr, den wir haben, ne? Und auch nicht die Mitarbeiteranzahl pro Quadratmeter, die wir hier haben. Und da ist es dann vielleicht eher möglich, mal mit dem Auto zu fahren oder mit dem Fahrrad.
Aber Büroumwidmung als Allheilmittel für Wohnen, das siehst du jetzt eher nicht?
Das ist
also vereinzelt, aber jetzt nicht flächendeckend.
Ja, das liegt daran, ich sag mal, aus unserer Sicht ist es eine Genehmigungsthematik natürlich, je nachdem in welcher Gemeinde oder in welchem Bundesland wir uns befinden in Deutschland, weißt du ja auch, wie lange eine Baugenehmigung manchmal auf sich warten lässt. Und wenn die komplexer die dann wird, wenn es dann um eine Umnutzung geht, und wir haben ja im Wohnen auch zu Recht sehr, sehr strikte Regularien, was Lichteinfall angeht, was Gebäudetiefen angeht, was B- und Entlüftung angeht und viele andere Themen. Und wenn man die alle einhalten muss, dann ist das nicht immer der sinnvollste Weg. Absolut. Manchmal ist auch wirtschaftlich einfach nicht darstellbar. Das ist so.
Mhm.
Ja. Das ist dann, wenn ich da nochmal einhaken darf, dann nochmal ein anderes Thema. Ob das so wichtig oder richtig ist, die Standards, an die wir uns halten, die ja über die Jahre immer besser und besser und besser werden. Ich persönlich wohne in einem Haus von 1782 und das Fenster ist auch nicht luftig. Da kommt auch eine Luft rein, sage ich mal so. Und wir heizen relativ nachhaltig da mit einem Holzbrenner, also mit Pellets. Aber wir haben auch schon Kunden gehabt, die uns zu sich gerufen haben, die gesagt haben, mein Haus ist so dicht, A, wir kriegen hier keine Luft und B, es schimmelt hier drin. Dann müssen wir in Innenneubau neben die Fenster eine Lüftungsklappe durchs Haus bohren, damit das Haus da nicht so dicht ist, wie es denn dann eigentlich gerade ist.
Und das ist die Quadratur des Kreises, das ist ja vollkommen
total schizophren blöd. Dann ab irgendeinem Punkt. Ne? Darum, das ist nochmal eine andere Diskussion, kann man aber die Standards, die wir da haben, durchaus vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal in Frage stellen.
Auf jeden Fall sollte man auch unbedingt tun. In meiner Welt passiert das viel zu wenig und vor allen Dingen viel zu leise. Aber das ist wiederum ein ganz anderes Thema.
So, richtig.
Bevor wir jetzt weitermachen, Schwitzke und Partner kennen sehr viele. Dein Nachname ist Schwitzke. Erklär mal ganz kurz bitte die Familienkonstellation.
Ja, ich bin der Sohn vom Klaus. Für alle, die ihn kennen, das ist der mit dem Bart.
Ja,
genau. Der Karl, der ohne Bart, das ist mein Onkel. Und sein Sohn, der Lukas, mein Cousin, ist auch mit im Unternehmen bei uns. Und wir arbeiten langsam und gemeinsam daran, dann die Übergabe an die nächste Generation gerade durchzuführen.
Und wie ist das so?
Toll, spannend. Also
nicht jetzt Negativkonflikte, aber es gibt ja schon es ist ja eine andere Generation. Wollt ihr was anders machen? Macht ihr schon was anders?
Ja, also ich muss sagen, ich bin ich kenne ja andere Familienunternehmen, die einen Generationswechsel vor sich haben oder durchgemacht haben, wo es Inhaber gibt, die nicht loslassen können oder mit 82 immer noch am Tisch sitzen und mitentscheiden wollen. Und ein Stück weit ist es ja auch okay, es ist ja auch deren Unternehmen, das gehört denen ja auch. Da bin ich aber sehr, sehr positiv beeindruckt davon, dass Klaus und Karl uns eigentlich viel Freiheit lassen, auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen hier und da, aber uns auch mit viel Rat und Tat zur Seite stehen. Insofern finde ich die Balance.
Ihr dürft Fehler machen, ja? Also
ja, wir sind ja auch Geschäftsführer in den Unternehmen, insofern leiten wir die natürlich eigenverantwortlich, aber Fehler machen gehört zum Lernen dazu. Und das ist, glaube ich, auch wir machen wenig natürlich, ne? Und haben das auch selten, dass wir auch in unseren Projekten Fehler machen, aber natürlich passiert das auch mal. Und das nehmen wir dann auch unseren Mitarbeitern nicht krumm, weil und den Kollegen nicht, weil das, wenn man daraus lernt, ist das alles gut. Das Reparieren und es richtig machen kann man immer. Man lernt daraus, beim nächsten Mal macht man es besser.
Sehr sympathisch. Sehr gut.
Perfekt sind wir alle nicht, ne?
Ja, manchmal hat man ja in der Branche so den Eindruck, dass alles total perfekt ist. Und bei jedem läuft super und wir zeigen dann lieber mal mit dem Finger auf andere, um zu zeigen, bei denen läuft es jetzt nicht so gut.
Also toi, toi, toi. Ich muss wirklich sagen, zu 95-98% können wir, glaube ich, sehr glücklich sein mit dem, was wir da tun. Und dann gibt es immer mal komplizierte Projekte, wo im Bestand irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar war. Oder wo auch mal ein Kunde insolvent geht oder andere Themen, wo dann halt Projekte passieren, wo wir sagen, ah, das hätten wir uns vielleicht anders gewünscht. Aber gut, damit geht man um. Ne?
Mhm. Ja. Umgehen müssen wir auch mit Geld.
Ja, richtig, ja.
So, lass uns noch mal bitte über so Büro-Fitouts reden. Cashman und Wakefield hat gerade eine Studie rausgegeben, das war nicht so lange her. Ich habe jetzt die, vielleicht kannst du mir sie auch erklären, ja, nicht so richtig verstanden, warum da jetzt für Berlin, Frankfurt, München, Hamburg der Euro je Quadratmeter von 2.333 bis 2.512 Euro liegt. Abrisskosten bei 208 Euro, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Thema von vorhin, der Abriss ist dann im Zweifel eigentlich preiswerter. Erstens, wie kommt es denn zu diesen wirklich sehr unterschiedlichen Zahlen? Liegt das daran, dass die Bauunternehmen vor Ort?
Ich muss zugeben, ich kenne die Studie jetzt nicht im Detail. Wenn wir im Bestand ein Büro ausbauen und einen günstigen Standard nehmen, also wenn wir Oberflächen neu machen plus Einrichtung, dann kann man vielleicht mit 500 bis 600 Euro den Quadratmeter rechnen. Das ist dann aber ein günstiger Standard. Wenn man dann wirklich anfängt, die Haustechnik anzufassen, die Beleuchtung neu zu machen, dann ist man schnell bei 1.000 bis 1.200 Euro unterwegs. Und ab 1.500 Euro hat man dann wirklich einen hochwertigen Büroausbau. Dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Haustechnik damit dabei ist. Und da kann dann auch mehr sein. Aber ich sag mal, ohne den Haustechnikbereich ist man dann bei 1.500 oder wir haben auch schon Büros für 2.000 oder 2.300 Euro gebaut. Das sind dann
ja,
aber
nach oben geht's ja, glaube ich, immer.
Nach oben geht immer, aber da ist man dann wirklich sehr, sehr hochwertig unterwegs.
Das heißt also, man kann schon sehr kostenbewusst
klar
Büros so revitalisieren, dass man ja da gern wieder reingeht und ja, dass keiner sagt irgendwie.
Ja, wir realisieren gerade in Milan ein Büro in einem Bestandsgebäude für ein Kunden aus, die Firma sitzt in Deutschland, ursprünglich kommen die aus Portugal, die entwickeln Kinderwagen und Babysitze und das sehr, sehr erfolgreich, auch im Premium-Bereich. Die haben jetzt, ich lass mich lügen, 1250 Mitarbeiter ungefähr und auch wollen da ein Büro in Milan eröffnen mit 20, 30 Mitarbeitern und im Bestandsgebäude und wir haben dort geplant für, ich glaube es waren um die 500 Euro den Quadratmeter, es ist bildschön geworden. Also man hat natürlich da mit anderen Mitteln gearbeitet, ne? Aber es ist total toll geworden.
Beschreib mal ein bisschen, wie sieht's aus?
Das ist ähnlich wie bei uns. Das sind riesige Deckenhöhen zum Teil. Das Büro ist komplett alles in weiß gestrichen. Es gibt weiße Akustikpaneele, entsprechend tolle Holztische und Möbel. Aber man hat jetzt wenig investiert in den Doppelboden und die, ne, ich sag mal, den neuen Boden. Man hat viel mit dem Bestand gearbeitet und ist dann auch mit wenig hingekommen.
Okay. Da sind wir ja eigentlich schon, hast du jetzt selber sozusagen die Brücke getreten zum internationalen Geschäft. Wir haben uns ja letztes Jahr bei der Expo getroffen,
ja,
und haben da eine ganze Weile tatsächlich drüber geredet. Vielleicht erst nochmal, also Büro ist das eine, ihr seid ja aber auch anerkannte Spezialisten und das jetzt auch schon seit vielen Jahren und nicht erst seitdem es Retail nicht so ganz gut geht.
Richtig, ja.
Also ihr seid nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern ihr sitzt in der Lok vorne schon länger drin, was Retail betrifft.
Ja.
Das sind so eure zwei Bausteine, Office und Retail, richtig?
Jein. Ich glaube, was uns so ein bisschen auszeichnet, ist, ich sag mal, wir machen so ziemlich jedes Projekt, wenn wir es irgendwie spannend finden und wenn wir denken, dass wir mit den Bauherren, also den Kunden, harmonieren. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen. Manchmal geht man ja irgendwo einkaufen oder man bestellt irgendwas und man fühlt es schon, dass es mit der anderen Person irgendwie knautscht und nicht harmoniert und, ne? Und wir haben ja einen großen Erfahrungsschatz und bekommen das natürlich auch oft mit, dass man von vornherein vielleicht mit dem man ins Gespräch geht, wo man weiß, dass man langfristig vielleicht nicht glücklich miteinander wird. Das lassen wir dann lieber.
Ihr sagt dann solche Aufträge ab?
Ja. Also gar nicht negativ oder böse gemeint, sondern wir haben ja auch ein Gespür dafür, wenn wir denken, dass wir die Erwartungshaltung des Kunden nicht erfüllen können, dann muss man ja auch so offen und ehrlich damit umgehen und sagen, das ist ein tolles Projekt, was Sie da vorhaben und befürworten wir auch. Wir sind da vielleicht nicht die richtigen Partner für, wir können Ihnen aber jemanden empfehlen, der vielleicht der Richtige ist.
Ah, wirklich? Macht ihr das auch?
Ja, natürlich, klar. Die Architekturbranche ist klein. Ne, beziehungsweise die Immobilienbranche. Gleich herum passiert uns das auch. Bekannter und Freund von uns aus Frankfurt, der da ein tolles Architekturbüro hat, der war so freundlich und schickte mir auch letztens eine Mail und hat gesagt, David, hier hat mich jemand angeschrieben, das ist nicht so wirklich das passende Projekt für mich, ist auch in Düsseldorf, hättest du nicht Lust, mal mit dem zu sprechen. So, und dann hilft man sich natürlich auch gegenseitig.
Boah, das finde ich aber gut, das hört man ja selten.
Ja, natürlich steht man auch ein Stück weit in Konkurrenz zueinander, ne, aber geben und nehmen und die Welt ist ja klein, ne?
Das stimmt. So, jetzt aber nochmal zu Retail bitte zurück.
Ja, richtig. Also wir kommen ja ursprünglich aus dem Retail, ne? In den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre gegründet und machen aktuell 50% Retail und Innenarchitekturprojekte. So, und die anderen 50% sind bei uns die klassischeren Hochbauthemen, Sanierung, Fassade, energetische Sanierung, Neubau, all diese Themen. Und da ist Wohnen dabei, da ist Büro dabei, da ist Retail dabei. Da sind aber auch viele Restaurants inzwischen dabei. Insbesondere in Saudi-Arabien und dem Mittleren Osten bringen wir gerade viele spannende Restaurantkonzepte auf den Markt.
Kommen wir gleich dazu, ja, genau.
Insofern, nee, wir haben da wirklich eine bunte Mischung. Wir haben auch schon Sportplätze gebaut und auch Spezialprojekte, auch für ein Tiefbauamt für U-Bahn-Haltestelle und andere Themen. Also wir sind uns da, wir scheuen da keine Herausforderung.
Trotzdem möchte ich noch mal ein bisschen über Retail mit dir sprechen, weil ihr macht das ja schon sehr lange.
Ja.
Würdest du mir zustimmen? Also der Niedergang von Retail war ja nicht nur durch die Pandemie. Also das hat es, glaube ich, beschleunigt.
Ich muss dir da absolut widersprechen, was den Niedergang angeht. hängt aber auch einfach damit zusammen, ich glaube eher, dass es eine Veränderung ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, der Niedergang des Arbeitsplatzes im Büro, sondern eher die Veränderung dessen. Im Retail-Bereich ist es definitiv so, wenn du das weiße Hemd in Größe L bestellst, ne, und du willst es noch 5-mal bestellen, ja, gehst du vielleicht nicht in den Laden, sondern du bestellst es online. So, aber wenn du ein Erlebnis möchtest und du weißt, du bist auf eine Hochzeit eingeladen, du weißt aber nicht, was du haben möchtest, zum Beispiel, dann gehst du vielleicht durch die Läden und schaust mal, was dich inspiriert und was du findest. Und dann bleibst du da hängen, wo du ein entsprechendes Shopping-Erlebnis hast. Wo du als Kunde ein entsprechendes Erlebnis hast und dich aufgehoben fühlst und ein tolles Produkt findest. Und dieses Einkaufserlebnis und das, was bietet der Retail und dass der Retail viel mehr zur Destination wird, das erleben wir mehr und mehr.
Ich erlebe ja auch in verschiedenen Städten schon relativ viele Leerstände, hat man lange so nicht gesehen, also ich zumindest nicht. Und was mein Schmerz in Innenstädten ist, es ist vollkommen egal, wo ich eigentlich einkaufen gehe, sind überall diese Ketten, die sind geballt und gesammelt. Und es gibt halt nicht so viel mehr. Und wenn, musst du dich schon extrem gut auskennen, um dich dahin zu finden.
Ja, nee, das ist richtig. Aber auch da sehe ich eine Veränderung und einen Trend. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir arbeiten zum Beispiel für Manufaktum. Wir bauen so ziemlich alle Läden für Manufaktum, sei es in Deutschland oder in Europa. Und ich finde, Manufaktum benutzt deren Läden ja als total tolles strategisches Mittel. Die schauen sich ja auch an, so in welchem Bereich ist mein Onlinehandel stark? Habe ich da einen Laden? Nein, okay, dann mache ich da einen Laden. Weil dann gehen meine Rücksendungen zurück, die Anzahl, die Leute können vorbeikommen, sich die Produkte anschauen, die Produkte erleben. Einmal reduziere ich die Retouren und pushe ich den Verkauf. Insofern, da wird der Laden auch als Aushängeschild und sehr strategisches Verkaufsmittel benutzt. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll und das erleben wir auch bei vielen Marken, die wir unterstützen. Es gibt natürlich immer noch die ich sag mal, im günstigeren Preissegment und auf Masse gehen und dann, ich sag mal, ist der Laden vielleicht sekundär und es geht mehr um die Verkaufsfläche und die Quadratmeter und die Masse. Das gibt's natürlich auch. Mhm. Und auch da gibt's Unternehmer auf dem Markt, die damit sehr erfolgreich sind. Ne? Das darf man auch nicht verkennen.
Ja, sonst würde es ja auch nicht in jeder Stadt so eine Filiale geben. Das ist schon richtig. Also muss man denn dann jetzt mal ein bisschen spitz gefragt, die Menschen auch umerziehen? Weil wenn es die Filialen in jeder Stadt gibt, bedeutet das ja auch immer, die Menschen gehen dahin. Sollten die sich vielleicht bewusster für Lokalkolorit entscheiden?
Ja, da womöglich sicherlich. Andererseits, um mal ein anderes Beispiel zu geben, ich war in Lissabon und bin zu Zara reingelaufen und Zara würde ich jetzt nicht als sehr günstig einschätzen, aber auch nicht als super teuer. Das ist
Mittelfeld.
Ja, so das Hemd für 29 Euro, das ist schon okay. Und da muss ich sagen, der Laden in Lissabon war zum Beispiel total toll gestaltet. Also großzügig, wirklich toll, Produkte schön präsentiert, Lichtkonzept war super, die Umkleiden waren sehr angenehm, die Menschen, die da gearbeitet haben, waren sehr freundlich, haben sie alles richtig gemacht. Zara würde man sagen, gibt's vielleicht in jeder Stadt. Ist ein bekannter Name. So, aber für mich jetzt kein Negativbeispiel, sondern ganz im Gegenteil, eher ein Positivbeispiel. Da gibt's andere Beispiele, wo du recht hast, wo dann vielleicht das Hemd eher für 9,99 € verkauft wird und dann geht's halt mehr um Masse. Und da, wo die Leute sich leisten können, freue ich mich, wenn sie auch vielleicht mehr aufs Lokale achten oder auch vielleicht auch mehr aufs Shopping-Erlebnis achten. Da, wo es finanziell nicht anders geht, verstehe ich das natürlich auch.
Mhm. Aber trotzdem wärst du auch dafür, dass es ein bisschen bessere Durchmischung im Retail-Bereich in der Innenstadt gibt, oder?
Absolut. Ich sag mal, wir bauen ja zum Beispiel auch viele Captain- und Sun-Läden. Und das ist ja ein total tolles Beispiel von einem lokalen, einem deutschen Unternehmen, was da ein tolles Produkt herstellt und die sich dann wirklich in der Innenstadt divers finden lassen und auch da kompakte Läden machen und auch eine Bereicherung für die Innenstadt sind, wo nette Leute arbeiten und wo auch ein wirklich hochwertiges, tolles Produkt verkauft wird.
Das kann ich bestätigen, weil ich habe auch eins.
Ich auch. Steht gerade bei mir unten im Büro. Ja, absolut.
Und die Läden sind ja auch sehr, sehr schick. Also sie sind sehr minimalistisch, aber sehr...
Ja, qualitativ hochwertig.
Genau, sehr schick.
Aber man hat mit dem Raum viel gemacht.
Ja.
Insbesondere der in London ist sehr, sehr schön geworden. Aber auch der in Düsseldorf ist ein toller Laden.
Mhm. Ja, also den in London kenne ich nicht, aber den in Düsseldorf, den kenne ich. Gut, so jetzt. Wir haben bei der Expo gesprochen über Internationalität. Ihr wart erst in Dubai, richtig? Und ihr seid jetzt
in
Saudi-Arabien. Erstens, warum seid ihr dort?
Ja.
Also was macht ihr da? Du hast ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, Gastrokonzepte.
Ja, vielleicht kann man damit anfangen. Warum sind wir in Dubai? Wir haben unser erstes Projekt in Dubai gemacht, 2004 oder 2005. Also schon einige Jahre, ein bisschen her, genau. Und das lief dann so gut mit den Projekten, dass irgendwann hatten wir, ich glaube, es waren 25 bis 30 Mitarbeiter in Dubai. Und die haben dort für diverse Modemarken und Immobilienentwicklerprojekte gemacht.
Und auch alle Assetklassen?
Alle Assetklassen komplett, okay. Und das erste Projekt in Saudi-Arabien haben wir 2008 gemacht. Das hat angefangen mit Community Malls, mit 4.000, 5.000 Quadratmetern, Wohnhäuser, größere Shopping Malls, viel Mieterkoordination und andere Themen auch. Also auch da sind wir lange schon im Markt. Und ich muss sagen, die Art dort mit den Kunden zusammenzuarbeiten, die Art, dort Geschäfte zu machen, finde ich extrem angenehm.
Gut, warum?
Genau.
Was ist anders?
Man hat ja immer so ein gewisses Vorurteil oder Bild, wenn man an die arabische Welt denkt. Und da, gut, dass Dubai sehr westlich ist, das wissen alle. Saudi-Arabien ist seit einigen Jahren auch stark westlich orientiert. Und aber auch davor schon sind dort Geschäfte gemacht worden, ich sag mal, wie bei uns vor 60, 70 Jahren. Im Sinne von, die Leute arbeiten nur mit dir zusammen, wenn die dich mögen.
Du meinst diese Handschlagsmentalität?
Ja, das auch. Aber zum Beispiel, du lernst jetzt jemand Neues kennen, du gehst in einen Termin rein und erstmal trifft man sich nicht im Büro, sondern zum Mittagessen oder in der Hotellobby oder zum Abendessen. Und dann wollen die ein bisschen hören, wie geht's deinen Eltern und wo warst du in Urlaub und bist du verheiratet oder nicht? Und wie tickst du so? Ne? Hast du eine gute Beziehung zu deinen Eltern? Hast du Geschwister? Bist du Einzelkind? Da wird dann über alles so gesprochen, wo es bei uns im deutschen Geschäftsmeeting eher so ein No-No ist, zu fragen, hey, wie geht's deiner Schwester oder hast du Kinder? Ne? Das bist du verheiratet? Ne? Da würde man in Deutschland eher sagen, oh, wo kommt jetzt die Frage her? Ne? Das ist da total normal. Ne? Dann geht man Paddel spielen oder macht einen Ausflug zusammen und was auch immer. Ich habe das schon erlebt, dann waren wir eine Woche mit dem Kunden unterwegs, haben uns deren Büroflächen angeschaut, waren essen, haben über vieles gesprochen, wenig über Geschäft. Und dann am Ende bei der Abreise brachte mich dann der Netter noch zum Flughafen und meinte dann, ja, nee, wir machen das zusammen. Wir machen die Projekte zusammen, kriegen wir hin.
Gut, so, und dann gibt es dann erst im Nachgang einen Vertrag sozusagen.
Ja, und auch man muss dann sagen, einmal das und die Verträge sind sehr schmal. Ne? Also das, ja, da wird auch ein kleiner Vertrag unterschrieben, aber meistens ist es so, dass wenn man sagt, wir einigen uns auf die Summe und dafür wird das gemacht, dann wird das auch gemacht. So, und wir haben da auch noch nie Probleme gehabt, dass irgendjemand was nicht bezahlt hat oder dass irgendjemand was bestellt hat, was er nicht bezahlen konnte. Oder wir haben da noch nie in irgendeiner Form, muss man wirklich sagen, Stress gehabt.
Das heißt, ihr würdet, also ihr bleibt da weiter?
Ja, absolut. Wir wachsen da auch weiter.
Okay.
Und einmal, weil wir da wirklich ein tolles Netzwerk seit vielen Jahren haben. Weil wir da total gerne Geschäfte machen, was die Mentalität vom Zusammenarbeiten angeht. Und CS ist halt ein Markt, der, wenn man jetzt Deutschland und Saudi-Arabien vergleicht, korrigiert mich, aber ja, soweit ich weiß, gibt es ungefähr das gleiche Bruttoeinkommen im Schnitt, sage ich mal so, wenn man jetzt einen Schnitt durch das Durchschnittseinkommen und aber der Lust und der Wille einkaufen zu gehen und dort ein Erlebnis zu haben, ist unglaublich viel größer. Also es ist wirklich phänomenal. Wenn man dort in einen Laden geht, sei es in Dubai oder in Saudi-Arabien, Dubai gehört auch dazu, aber auch Kuwait oder andere Länder gehören dort dazu. Man kommt rein, es begrüßt einen jemand mit einem strahlenden Lächeln, möchten Sie einen Kaffee haben, unabhängig davon, ob man was kauft oder nicht, ne, haben Sie irgendwelche Fragen, wenn nicht, ich stehe da drüben, melden Sie sich gerne jederzeit, wenn ich Ihnen was zeigen kann, überhaupt kein Problem, sollen wir Ihnen das nach Hause schicken, also das ist wirklich eine Service-kundenorientierte Welt. Und das macht da wirklich Spaß, einkaufen zu gehen. So, und wenn du da im Café bist, ich kann nicht für alle sprechen, aber ne, für viele ist es so, die machen dir den Kaffee lieber 6-mal, bis er so ist, dass du das toll findest. Also die sind da wirklich sehr kompromisslos.
Es wird ja immer gesagt, dass die sind da viel innovativer als wir. Ne? Das sieht man ja auch an verschiedenen, ich sage jetzt mal Wolkenkratzer, ja. An verschiedenen Bauten, an verschiedenen Vorhaben, die sie so haben. Ob die jetzt immer umgesetzt werden oder nicht, ist jetzt nochmal eine andere Geschichte. Aber spielt das schon für euch auch eine Rolle, dass ihr sagt, also da können wir auch mal ein bisschen was probieren, was wir vielleicht jetzt hier nicht so probieren können?
Ja, jein. Darf man jetzt auch nicht missverstehen. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass hier alles schlecht ist.
Nein, das war auch nicht die Frage. Aber
also jedes Land hat positive Aspekte und Dinge, die man noch besser machen kann.
Aber dass sie ein bisschen innovativer
aber
und mutiger sind, das...
Ich glaube, der Unterschied ist vielleicht nicht unbedingt die Innovation. Der Unterschied ist der Wille, Verantwortung zu tragen und Ja und Nein zu sagen. Ja, man hat in jeder Firma... Man hat wahrscheinlich auch mit dem Regierungsmodell zu tun, dass man das dort so gewohnt ist und auch positiv findet. Ist ja bei uns in einem Familienunternehmen auch ähnlich. Man hat in der Firma eine Person sitzen, die trifft eine Entscheidung, es wird dann so gemacht. So, und die Person, die Entscheidung getroffen hat, die steht dafür gerade. So, das ist ja bei uns genauso. Ich sage dem Kunden auch, wir machen das dafür. So, und wenn ich mich verrechnet habe, dann muss ich dafür gerade stehen. Und dann ist das halt so. Und das ist dort sehr ähnlich. Und darum glaube ich, dass es nicht unbedingt Innovation ist, aber der Mut, Dinge auszuprobieren und dafür Verantwortung zu tragen und dann auch zu sagen, boah, haben wir daraus gelernt, machen wir anders, führt dazu, dass man auch mal viele neue Dinge ausprobiert. Ja.
Sehr gut. So, dann würde ich sagen, bei unserem nächsten Podcast sprechen wir dann mal über ein paar Projekte, die ihr da so gerade umsetzt.
Gerne.
Lieber David, vielen Dank für das Gespräch.
Dann ich
für. Bis ganz bald.
Ja, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
Das war der Immobilieros Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilieros.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.